Also guten Tag zusammen. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als letzten Vortrag am Schluss des Tages einen Rechtsvortrag zu hören. Das krönt geradezu den Tag. Und ich denke mal, Ihren Mut hoffentlich kann ich belohnen an der Stelle, dass Sie sagen, hinterher es hat sich gelohnt, hier doch ein bisschen zuzuhören. Ja, zwei Sachen oder zwei Informationen vielleicht zu meiner Person. Ich bin Anwalt in Hannover, Fachanwalt für Informationstechnologie, Recht, und wer mehr über uns wissen will, über unsere Kanzlei, kann gerne unter www.rechten-freundlich.de schauen. Ansonsten geht es um das Thema Hackerparagraph. Und ich habe vorhin kurz gefragt, ob ich einen Angstmachvortrag halten soll oder einen optimistischen. Wir haben gehört, dass die Kollegen, die vorher Vorträge gemacht haben, eher optimistische Vorträge gehalten haben. Ich will das auch versuchen. Zumindest die bisher nicht straffällig geworden sind, dürften danach nach dem Vortrag noch relativ entspannt sein. Ja, wir schauen uns mal an, was ist das eigentlich, dieses Stichwort Hackerparagraph, und was bedeutet das in der Praxis? Und Sie werden sehen, dass das nicht nur eine strafrechtliche Komponente hat, sondern auch ein paar andere Komponenten. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was für Sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle neu ist und wo wir zukünftig vielleicht noch genauer hinschauen müssen. Hackerparagraph. Wir haben einen Bereich Computerstrafrecht im Strafgesetzbuch. Ich entführe Sie jetzt mal ein bisschen in das Strafrecht, ohne Angst, hoffe ich. Verletzung des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs, Sachbeschädigung sind so die ganz großen Überschriften. Und wir haben halt schon längere Zeit das Bedürfnis, das Thema Computerkriminalität irgendwie auch strafrechtlich in den Griff zu bekommen. Ich glaube, dass das so sein soll und sein muss, ist, glaube ich, eher unkritisch. Und wir haben eben jetzt mit dem 41. Strafrechtsänderungsgesetz Neuregelungen, die insbesondere das Stichwort Hackerparagraph betreffen. Hintergrund ist europäisch, oder sind europäische Vorgaben an der Stelle, und da muss man halt sagen, naja, die europäischen Länder können dem nicht entweichen, aber die Umsetzungsart ist doch sehr, sehr unterschiedlich, wie wir in den verschiedenen europäischen Ländern mit diesem Thema auch unter anderem Hackerparagraph umgehen. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, will ich Ihnen ganz kurz mal ein bisschen aufzeigen, was denn so alles strafbar ist an der Stelle. Einmal das Stichwort 202a StGB, Ausspähen von Daten. Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, blablabla, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Also, große Überschrift, Ausspähen von Daten ist ein Straftatbestand. Auch das Abfangen von Daten ist strafrechtlich relevant, wenn Sie es denn unbefugt tun. Wir brauchen diese beiden Vorschriften gleich nochmal im Zusammenhang mit den Hackerparagraphen. Wichtig ist hier auch, dass unter anderem 202 und 202a auf Strafantrag verfolgt werden. Interessant ist dieser 303a, Datenveränderung. Wir hatten vor kurzem dieses Phänomen, ich darf dieses Wort hier in diesem Raum trotzdem benutzen, es gibt eine große amerikanische Firma, die fängt mit M an und hört mit Microsoft auf, die hatte das Phänomen, dass bei diesen Betriebssystem-Updates, die man so bestellen kann, das automatisch verändert wurde, obwohl die betreffenden Nutzer nur bestellt hatten, ich möchte informiert werden. Aber wenn man informiert werden will, dann möchte man natürlich, so jedenfalls aus Sicht von Microsoft, höchst optimal informiert werden, und dann packt man eben halt mal ein anderes Programm auf den Rechner. So jetzt etwas sehr verkürzter Sachverhalt. Und die spannende Frage ist, ob das nicht eine Datenveränderung ist. Wer rechtswidrig Daten unterdrückt, unbrauchbar macht, wäre schon was nicht, aber verändert. Wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und wir haben dann spaßeshalber gesagt, wir gucken mal, was passiert. Wir haben eine Strafanzeige gestellt gegen Microsoft. Mit dem Hinweis, aber die Staatsanwaltschaft München war nicht so richtig zu motivieren, an der Stelle der Sache weiter nachzugehen. Aber nur um das mal aufzuzeigen, alles das, was wir auch in anderen Programmen finden, dieses so automatisch, ohne zu fragen, mal eben was bei dem Nutzer zu ändern, ist durchaus ein bisschen kritisch. Ja, Computersabotage ist nochmal so ein Straftatbestand. Ich glaube, das soll erst einmal genügen. Jetzt kommen wir zu dem Stichwort Hackerparagraph, und ich würde Sie mit Ihnen ganz gerne den nochmal Wort für Wort lesen, damit wir alle den gleichen Wissensstand haben. Wer eine Straftat nach 202a oder 202b vorbereitet, das war Ausspähen und Abfangen von Daten. Wer eine solche Straftat vorbereitet, indem er Passwörter oder sonstige Sicherheitscodes, die den Zugang zu Daten ermöglichen, oder, und das ist unsere erste Betrachtung, der zweite, die Ziffer 2, oder Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist. So, und jetzt wird es ganz weit. Herstellt, sich oder einem anderen verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht. Das ist wirklich weit, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Verweis auf 141 können wir hier vernachlässigen. Die Idee, die dahinter steckt, wird deutlich, wenn man sich das anschaut in anderen Bereichen. Stichwort Ausweis und Geldfälschung. Wir sind uns alle, weil wir unsere Euros ja lieben, einig, dass jede Vorbereitungshandlung zu Geldfälschung schon bestraft werden muss und geahndet werden muss. Also, wenn hier jetzt jemand mit so einer Druckerplatte rumlaufen würde, wo ein 20-Euro-Schein drauf ist, dann ist das, würden wir nicht lange abwarten wollen an der Stelle, ob es denn zu einem Druck kommt. Und ob er es schafft, ein entsprechendes Papier zu besorgen, um dann hinterher entsprechende 20-Euro-Scheine dreistellen. Wenn er mit einem 30-Euro-Schein rumlaufen, würden wir ihn laufen lassen, glaube ich. Aber bei 20 Euro wird es schon kritisch. Und da sagt der Gesetzgeber zu Recht, meine ich, bei solchen Geschichten wollen wir nicht warten, bis was passiert. So der Gedankengang. Gleiches bei Ausweisfälschung oder beispielsweise relativ neu Fälschung von und Manipulation von Tachometern bei Autos. Also der Klassiker, das Auto hat 200.000 Kilometer runter und wird auch mit 20.000 Kilometer verkauft. Man wundert sich nur, warum der Sitz so durchgesessen ist. Der Gedankengang übertragen hierauf bedeutet, wir wollen schon in der Vorbereitungshandlung eine Strafbarkeit haben, weil aus Sicht des Gesetzgebers bestimmte Handlungsweisen einfach gefährlich sind und bestraft werden sollen. So, und jetzt hat es eine sehr lange Diskussion gegeben. Und wenn man so mal sich anschaut, die Gesetzesmaterialien, gibt es ein interessantes Phänomen. Am Beginn des Gesetzgebungsverfahrens war es offensichtlich so, dass aus Sicht des Rechtsausschusses und der dort beteiligten Parlamentarier es eine Schwarz-Weiß-Welt gab. Es gibt böse Hacker, die machen nur Böses, und es gibt eine gute Welt. Dass es dazwischen irgendwie noch einen Graubereich geben könnte, war irgendwie außerhalb der Vorstellungswelt. Und so ist auch das Gesetz erstmal gemacht. Wir wollen nur die Bösen bestrafen und die Guten sollen natürlich davonkommen. Und im Laufe dieses Gesetzgebungsverfahrens merkt man, dass so diese Entdeckung des Graubereichs entstand. Man kann ja ein Messer dafür nutzen, seinen Freund, seine Freundin, Ehepartner oder Anverwandten umzubringen oder sich ein Brot schmieren. Das ist qualitativ durchweg ein kleiner Unterschied, aber es ist das gleiche Messer. Und dann haben die Parlamentarier gemerkt, oh Mensch, mit unserem Schwarz-Weiß-Bild kommen wir nicht so ganz klar. Also es gibt Grau, aber wir kriegen Grau jetzt irgendwie nicht mehr so richtig in den Griff und irgendwie hatten sie auch keine Lust oder weiß ich nicht. Jedenfalls, bis auf die Linke, die ja sonst immer sehr gescholten ist und einem SPD-Abgeordneten, haben es alle durchgelegt. Und zwar so, wie es jetzt auch verabschiedet worden ist. Wohl wissend, dass es diesen Graubereich gibt und wohl wissend, dass dieser Graubereich mit dieser Vorschrift eigentlich nicht so richtig in den Griff zu bekommen ist. Und das auch vor dem Hintergrund, dass in dem Rechtsausschuss die versammelte Schar von Juristen einhellig gesagt hat, macht es auch bitte besser. Also das ist ja schon ein Phänomen. Also wenn die Begutachtung durch die jeweiligen sachverständigen Juristen fast alle zum gleichen Ergebnis kommen, spätestens da hätte man misstrauisch werden müssen und sagen, vielleicht haben die recht. Aber gut, das mit dem Sachverständigen hat halt Grenzen. So, eine Idee ist, Vorfeldkriminalisierung heißt das Stichwort. Man möchte bestimmte gefährliche Vorbereitungshandlungen bestrafen. Okay. Aber dann ist eine Höchststrafe von einem Jahr irgendwie ein bisschen wenig. Und der Versuch bleibt zumindest bei dem Abfangen und Ausspähen von Strafen, von Daten straflos. Also, das ist so ein halber Schritt. Ne? Man sagt, okay, wir wollen jetzt was diese gefährlichen Vorbereitungshandlungen unter Strafe stellen, aber so richtig den ganz großen Sprung macht man dann nicht. Und wir schauen uns nochmal an, was sagt uns denn der Gesetzgeber? Der hat ja, ich sag mal, an der Stelle, weil er relativ viel zu diesem Thema gesagt hat, auch das Recht des ersten Zugriffs, was so seine Aussagen betrifft. Erfasst werden insbesondere die sogenannten Hacker-Tools, also die Bösen, die Bösen, die bereits nach der Art und Weise ihres Aufbaus darauf angelegt sind, illegalen Zwecken zu dienen und die aus dem Internet weitgehend anonym geladen werden können. Also das ist sehr spannend. Also die weitgehend anonym heruntergeladen werden, illegale Zwecke, Hackertools, das steht oben über dem Programm, ich bin ein Hackertool. Insbesondere die durch das Internet mögliche Verbreitung und leichte Verfügbarkeit der Hackertools sowie ihre einfache Anwendung stellt eine erhebliche Gefahr dar, die nur dadurch effektiv bekämpft werden kann, dass bereits die Verbreitung solcher nicht gefährlichen Mittel unter Strafe gestellt wird. Okay. Also das ist so die Denke. Es gibt die Bösen und die wollen wir nicht. Okay. Soweit, so gut. Jetzt wird es dann doch späteren Aussage ein bisschen differenzierter. Somit ist sichergestellt, dass nur Hackertools erfasst werden und die allgemeinen Programmiertools, die guten, die allgemeinen Programmiertools, Sprachen und sonstigen Anwendungsprogramme bereits nicht unter dem objektiven Tatbestand der Strafvorschrift fallen. Das Programm muss aber nicht ausschließlich für die Begehung einer Computerstraftat bestimmt sein. Es reicht, wenn die objektive Zweckbestimmung des Tools auch die Begehung einer solchen Straftat ist. Und da muss man mal kurz einen Moment innehalten. Dann sage ich, wenn die objektive Zweckbestimmung des Tools auch die Begehung einer solchen Tat ist. Und da haben wir juristisch eine Schwierigkeit. Stichwort objektivierte Zweckbestimmung. Denken Sie mal an Ihr Messer. Sie bestimmen ja den Zweck. Nutella-Brot schmieren? Zuschauen. Bei einer objektivierten Zweckbestimmung gibt es jemanden, der so drauf guckt und sagt, gefährliches Messer, Nutella-Brot schmieren. Und da haben wir aber Mühe in der Praxis. Also jetzt müssen wir jemanden haben, einen EDV-Sachverständigen vielleicht, der guckt drauf auf das Tool und sagt, objektivierte Zweckbestimmung, das Ding ist gefährlich. Ja, aber woran will man das denn festmachen? Da gibt es interessante Ansätze in der juristischen Diskussion, unter anderem anhand des gesamten Auftretens der Firma. Stichwort Google. Es gibt ja einige, die sagen, Google ist ein Hackertool. Wir gehen nochmal zurück. Wir gucken mal. Computerprogramme, die zum Ausspähen und Abfangen von Daten ausspähen? Naja, da könnte man schon zu kommen. Objektivierte Zweckbestimmung? Kein Problem. Google ist gut. Da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Also Microsoft findet Google vielleicht jetzt gerade gar nicht so gut. Aber vom Prinzip her kann man sagen, ja gut, das ist vielleicht ein Ansatz, aber würde ja in der Praxis dazu führen, wenn Sie ein Hackertool vertreiben wollen, sagen Sie, ich bin gut. Also Sie schreiben darüber, ich bin eine IT-Sicherheitsfirma. Und dann ist das Thema erledigt. Dann sind Sie ja gut und wollen das Programm beispielsweise ja nur nutzen, um etwas Gutes zu tun. Also das mit der objektivierten Zweckbestimmung haben wir juristisch echt ein Problem, das in den Griff zu kriegen. Und das ist so ein Ei, was uns der Gesetzgeber an der Stelle ins Netz gelegt hat. Und jetzt, was ist denn hier Folgendes? Bis hier haben wir die Situation, dass dieser ganze Bereich Computerstraftaten in der Praxis eine relativ untergeordnete Rolle spielt. Das ist, also wenn man sich so mal das Amtsgericht oder Landgericht anschaut, so eine Strafkammer oder Strafrichter, wann hat er mal eine Computerstraftat? Und wenn, dann ist es in der Regel Kinderpornografie oder andere MP3-Files oder sonstige illegale Musik. Das sind so die Klassiker. Aber das ist eigentlich mehr eine urheberrechtliche Frage. Bei Kinderpornografie ist es eine Frage des Verletzungs der Persönlichkeitsrechte. Also das ist nicht. Und ein normales Ausspähen von Daten als Straftatbestand kommt fast gar nicht vor. So, und jetzt ist ja der Gedanke und da unsere Sorge in der Praxis, dass Folgendes passiert. Es kommt so ein Ding auf den Tisch eines Amtsrichters, der da noch nie von gelesen hat. Und wir haben Amtsgerichte, die durchaus auch gerne mal mit älteren Strafgesetzbuchkommentaren arbeiten, wo diese Vorschrift dann im Zweifel nicht steht. Dann sitzt er davor und liest den Gesetzestext und sagt, boah, wird wohl passen. Und schwupps, lässt dann die Anklage zu. So, und das ist so ein bisschen das, wo wir sagen, es wäre schön gewesen, wenn der Gesetzgeber klarere Abgrenzungen gemacht hat und ob der Amtsrichter nach 30 Berufsjahren noch versteht, was objektivierte Zweckbestimmung eines Hackertools ist, habe ich so in der Praxis meine Zweifel. Weil er Mühe hat, sein Diktiergerät, das ungefähr 10 Jahre ist, technisch zu bedienen. Hackertool, das hört sich komisch an. Und wenn er nicht zufälligerweise einen Sohn oder eine Tochter hat, die mit EDV umgehen kann und ihm erklärt, was ein Hackertool sein könnte, könnte es auch mühsam werden, auch das genau zu erklären. Also unsere Sorge ist weniger, dass sie zu einer Strafbarkeit in der Praxis kommen, sondern mehr, dass es im Rahmen von, ich sag mal, Sachbearbeitung auf staatsanwaltschaftlicher oder richterlicher Ebene sie in so eine Situation kommen, dass sie plötzlich mit dem Strafverfahren überzogen werden. Also, ganz deutlich, die Sorge, dass sie, wie gesagt, tatsächlich bestraft werden, ist vielleicht nicht so groß, aber es kann eben zu, ja, ich sag mal, Situationen kommen, wo sie sich dann heftig verteidigen müssen. Ich komme aber gleich noch in anderen Konstellationen dazu. Wir sind also noch bei dem Thema objektiviertes Zweckbestimmung. Also das ist so ein bisschen kritisch. Wir gucken nochmal, was sagt denn die Bundesregierung dazu? Die hat die Nichterfassung des gutwilligen Umgangs mit Softwareprogrammen zur Sicherheitsüberprüfung. Da war nämlich diskutiert worden, ja, wir brauchen aber diese Hacker-Tools, um unsere eigene IT-Sicherheit zu testen. Was? Böses nutzt man, um Gutes zu tun? Das ist ganz schwierig vorzustellen. Aber das ging dann durch, okay, wir müssen das machen. Das macht wohl Sinn. Und dann haben sie gesagt, okay, also dieser gutwillige Umgang, da wird bereits auf der Tatbestandsebene dafür gesorgt, dass das nicht strafbar ist, denn erstens muss es sich objektiv um ein Computerprogramm handeln, dessen Zweck die Begehung einer Computerstraftat ist. Komme ich gleich dazu. Und andererseits muss man eben eine Tathandlung haben, die zur Vorbereitung einer Computerstraftat erfolgt. Erster Teil der Anmerkung, also, dass es sich um ein Computerprogramm handelt, dessen Zweck die Begehung einer entsprechenden Straftat ist, da blättern wir nochmal zurück. Da hieß es nämlich hier, es reicht, wenn die objektivierte Zweckbestimmung des Tuns auch die Begehung einer solchen Tat ist. Das heißt nicht, dass es ausschließlich sein muss. Also hier haben wir in der Gesetzesbegründung beide Varianten, die man auslegungstechnisch nutzen kann, und widersprüchliche Aussagen. Das hilft einem jetzt nicht so richtig weiter. Und die zweite Anmerkung, die hier steckt, dass nämlich die Tathandlung zur Vorbereitung einer Computerstraftat erfolgen muss, da ist die Diskussion der, wie heißt es so schön, überschießenden Innentendenz. Schöner Begriff. Sie lernen heute echt Dinge, die Sie danach nicht mehr brauchen. Nee, aber überschießende Innentendenz an der Stelle heißt, es wird nicht erwartet, dass diese Vorbereitungshandlung objektiv loslegt. Also dass jemand mit dem Hacker-Tool die CD ins Laufwerk legt. Sondern es reicht, dass jemand die Vorstellung hat, dass etwas passieren könnte, sprich nämlich Abfangen und Ausspähen von Daten. Praktisches Beispiel. Es gibt eine Strafanzeige, die im Moment gegen das BSI läuft. Und zwar Hintergrund war folgendes, die hatten einen Passwort-Cracker auf ihrer eigenen Internetseite in einer abgespeckten Version zur Verfügung gestellt. Was relativ normal ist, sagen wir mal so. Sicherheitsüberprüfung ist ja auch, wie gesagt, durchaus ein guter Ansatz. Und die Zeitschrift Action kam dann auf die Idee, wir haben einen Hacker-Paragraphen, wie können wir das Ganze nochmal so ein bisschen fördern, das ist natürlich völlig uneigennützig auch, und haben gesagt, okay, wir machen mal eine Strafanzeige gegen das BSI. Das fanden die total unwitzig. Die konnten an der Stelle, also der Humor auf der Seite war durchaus begrenzt, und die Staatsanwaltschaft Bonn, die das zu bearbeiten hatte, hat dann gesagt, nee, so richtig wollen wir daran nicht ran, BSI. Und haben folgendes argumentiert. Also auf 5 Seiten, wovon 3 Seiten sich damit auseinandersetzen, wie man mit sogenannten Dual-Use-Programmen umgeht. Also Programmen, die beides können, Böses und Gutes. Das war aber nicht. Dieses Teil ist ein Passwort-Cracker. Das ist böse. Aber der Staatsanwalt hatte so ein bisschen Mühe. Er wollte auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen viel mehr schreiben, als nur zu sagen, wir wollen das nicht verfolgen. Und hat dann gesagt, ja. An der Stelle erstens überschießende Innentendenz. Ne? Also die Vorstellung, dass das zur Vorbereitung einer Computerstraftat Abfangen und Ausspähen von Daten liegt, das können wir bei BSI uns nicht denken. Die wissen das gar nicht, was man da Böses mitmachen kann. Da hatte ich Mühe. Also wenn das das Landwirtschaftsministerium gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, aber das BSI ist, da hat die Argumentation durchaus eine Schwäche. Und das andere war, dieser zur Verfügung stellen des Links, also zu sagen, wir haben jetzt hier einen Passwort-Cracker abgesteckt und übrigens, wenn ihr den ganzen haben wollt, geht bitte auf diese Seite. Das wäre ja kein Verbreiten. Nur auch sagen, naja, verbreiten jetzt nicht so direkt, aber es ist schon ein Angebot zum Verbreiten. Also das ist schon. Und wenn man sich das zurück anschaut, ich darf mal ganz kurz ein bisschen Folienhopping machen, herstellt sich einem anderen verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, lässt, verbreitet und jetzt kommt. Und sonst zugänglich macht. Gut, das hat er überlebt. Das kann das nicht. Also jedenfalls, es war deutlich spürbar in den Ausführungen des Staatsanwalts, dass er nicht so richtig begeistert war. Also was macht man dann, wenn man sagt, das reicht uns noch nicht? Dann kann man Beschwerde beim Generalstaatsanwalt einlegen. der dann sagt, liebe Staatsanwalt, du musst doch jetzt ermitteln. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte nicht das Bedürfnis, dieser bereits guten Argumentation mit einer noch besseren diese zu toppen und hat gesagt, wir schließen uns den richtigen Ausführungen der Staatsanwaltschaft Bonn an, machen nichts. So, und da gibt es ihnen die Möglichkeit, ein Klageerzwingungsverfahren zu machen. Das ist das Gemeinste, was sie tun können. Da sagt ein Gericht der Staatsanwaltschaft, was sie zu tun hat. Das ist so ein Spannungsfeld, Gericht, Staatsanwalt, durchaus spannungsgeladen. Da hängt es im Moment. Idee also folgendes, dass man im relativ frühen Stadium jetzt eine obergerichtliche Entscheidung bekommt, um zumindest was die Handhabung dieses Themas betrifft, einigermaßen Sicherheit zu haben. Also wenn dann Oberlandesgericht irgendwas dazu gesagt hat, dann hat man wenigstens eine Basis, wo man schon mal weiter überlegen kann. Wir gehen davon aus, ob das Oberlandesgericht nicht die wirkliche Strafbarkeit will. Aber wir brauchen ja an der Stelle auch im Umgang gerade mit so diesem Dual-Use-Programm und auch mit dem Stichwort IT-Sicherheit, ja, Sicherheit. Also, die Idee nochmal ein bisschen zusammengefasst, abstraktes Gefährdungsdelikt heißt, an der Stelle, jede Handlung, jede Benutzung eines Hacker-Tools ist eben so gefährlich, dass eine Strafbarkeit sein soll. Noch ein paar kurze Stichworte. Es ist gesagt, Computerprogramm. Haben wir ein bisschen aufgeschrieben, was denn das sein soll und sein kann. Aber interessant ist, nicht die Beschreibung von Algorithmen in Menschensprache ist ein Computerprogramm. Also Sie können beschreiben, wie man hackt. Also ne, benutze folgende Programmzeile. Das können Sie machen. Aber wir dürfen nicht das Programm weitergeben. Es gibt Zeitschriften, die leben davon. Zweck ist die Begehung einer solchen Tat. Stichwort objektivierte Zweckbestimmung habe ich schon gerade gesagt. Also in der Praxis durchaus ein paar Hürden, um das Thema keine Strafbarkeit auch tatsächlich umzusetzen. Ich muss jetzt mal ein bisschen tun, habe ich jetzt wahrscheinlich schon mehr erzählt als hier auf. Genau. So, objektivierte Zweckbestimmung hatten wir. Bedingter Vorsatz. Also nochmal im BSI-Fall. Wir brauchen nicht eine Absicht des BSI, so ein Hacker-Tool weiter zu verbreiten. Es genügt bereits, dass Sie die Vorstellung haben, bedingter Vorsatz an dieser Stelle, die Vorstellung haben, dass damit etwas Böses getan werden kann. Also bedingter Vorsatz können Sie sich so vielleicht vorstellen, wenn Sie mit 100 durch Chemnitz fahren, dann haben Sie bedingten Vorsatz, dass Sie einen Fußgänger überfahren. Das ist einfach so. Also ab einer gewissen Geschwindigkeit steigt das Risiko. Ja, selbstständiges subjektives Sachbestandsmerkmal. Ich gucke mal, ob ich da jetzt noch was Erlernendes zu sagen kann. Die überschießende Innentendenz hatten wir. Wichtig ist, dass diese Tat im Wesentlichen Umrissen konkretisiert sein soll und entsprechend auch der Vorsatz konkretisiert ist. Also man muss mehr haben als eine Art nebulöse Vorstellung. Dass das in der Praxis dann schwierig ist zu beweisen, steht da nochmal auf einem anderen Blatt. So, wir haben jetzt also im Grunde die Situation, wir haben Unsicherheiten, aber wir können wohl davon ausgehen, dass am Ende des Tages eine wirkliche Strafbarkeit bei der Benutzung von sogenannten Dual-Use-Programmen nicht passiert. Bei Benutzung von Hacker-Tools allerdings würde ich extrem vorsichtig sein. Und wir schauen uns gleich mal nochmal zwei Konstellationen oder drei Konstellationen an, wo das noch auf eine andere Art und Weise durchschlägt. Aber erstmal erste Zwischenzusammenfassung, Strafbarkeit bei Hacker-Tools ja, bei Dual-Use-Programmen wohl nicht. Das ist vielleicht das Tröstliche an der Stelle. Also Hacker-Tools, wie schwarz-weiß sind, ne? Also wir Juristen sind einfach gestrickt an der Stelle. Und wir stellen uns vor, es gibt böse Programme. Also mit denen man, denen steht oben dran, ich will was Böses. Wir sind ja froh, dass wir die beiden Begriffe gefunden haben. Entschuldigung, wenn ich Sie jetzt mitten auf den Arm genommen habe. Also Hintergrund ist wirklich folgendes. Aus der Ecke, wo wir in der Gesetzgebungsentwicklung herkommen, mit diesem Bild schwarz-weiß, sind wir jetzt wirklich froh, dass wir in der Diskussion haben, dass es einen Graubereich gibt. Diese Dual-Use-Programme, also Programme, die man in beide Seiten nutzen kann, als bösartiges Programm und als gutes. So, und ich glaube, wir werden, also was ich kenne, aus dem Bereich der EDV, gibt es reinrassige schwarze Programme, Hacker-Tools, die hier so im Fokus nicht. Die meisten sind Programme, die man in beides einsetzt, sodass die tatsächliche Anwendung dieses Bereiches wahrscheinlich relativ gering ist. Also meine die Vorstellung wäre jetzt eine Seite, wo steht, wenn ihr oder wenn Sie Programme suchen, womit Sie ja, den Computer ihres Nachbarn auseinandernehmen wollen.
Rufen Sie hier.
Linkliste. Da muss man sagen, da wird es dann fettes Eis dünn. Aber die Fälle haben wir auch in der Praxis, meine ich, relativ wenig. Aber alles das, was wir in dem Dunstkreis IT-Security haben, also Programme, die gebraucht werden, um zu testen, ist das Netzwerk sicher und so weiter. Da muss man sagen, das sind aus meiner Sicht Dual-Use-Programme und da kommen wir nicht zu einer Strafbarkeit. Aber ich weiß, dass wir uns in so einem Sinne als sehr berechtigt, dass wir Mühe haben, den Graubereich gegen den Schwarzbereich abzugrenzen. Gar keine Frage. Aber wie gesagt, wir sind jetzt wirklich, deswegen war das eine halbspaßige Anmerkung, wir sind wirklich froh, dass wir jetzt erstmal entdeckt haben, es gibt Grau. Und ich glaube, in der Praxis werden wir viel in diesem Graubereich haben und viel oder eher wenig Strafbarkeit haben. Also das, wie gesagt, ist ein Bereich, der nicht so eine große Rolle spielt, meine ich. Wenn Sie sich nur mal kurz vorstellen, wir haben ja dieses Jahr die Systems gehabt und die war voll mit solchen Live-Hacking-Vorträgen. So, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu der Vorschrift. Da heißt es, wer ein Computerprogramm, der Aspekt die Begehung einer solchen Tat hat, ne? Also wer einen Live-Hacking-Vortrag hat, macht. Also Hacking, ne? Also Live-Hacking. Da muss man sagen, der hat es auf jeden Fall.
Das Programm sich verschafft.
Das heißt, es nämlich sich verschafft. Und das, man hätte also als Staatsanwalt eigentlich durch die Systems gehen können, sagen, du bist. Und also so im Grunde im Minutentakt die Strafanzeigen verteilen können, weil wenn man es so sieht, an der Stelle, wer mit Live-Hacking wirbt, das ist ein bisschen gefährlich im Moment. Hm? Da steht ja nicht. Ja, aber wenn Sie jetzt, wenn Sie sagen, ich mache einen Live-Hacking-Vortrag, also der sagt, ist dein Name ja Programm. Sie wollen ja zeigen, wie es geht. Das macht ja keinen Sinn. Also Sie wollen zeigen, wie liegt man. Und da muss man sagen, wer eine Straftat vor. Ne? Ja, nur hier steht nicht, wer sich das Programm verschafft und will was Gutes tun. Sondern es reicht ja die Vorstellung, und die wird man dann im Zweifel, wenn jemand sagt, ich mache einen Live-Hacking-Vortrag, dem wird man wohl unterstellen können, dass er weiß, was er tut. Also sprich, dass dieses Tool, das er sich selber verschafft hat, durchaus eingesetzt werden kann für etwas Böses. Und dann hebt es, dass er auch was Gutes damit machen will, hebt es da nicht damit auf. Also ich will es nur deutlich machen, wenn wir das jetzt ganz Wort für Wort so anwenden würden, dann hätte es auf das Systems eine Strafverfolgung erster Kajüte gegeben. So, hat es aber nicht gegeben, zeigt auch, wie im Moment die Praxis an der Stelle reagiert. Also ich weiß auch sofort, als das Gesetz in Kraft kam, riefen uns Mandanten an, die überlegt haben, ob sie vorbeugende Gesetzesanzeige bei der Staatsanwaltschaft machen. Ja, wissen wir, ob die Staatsanwaltschaft in Hannover beispielsweise schon gesessen hat, das wusste ja keiner. Und gesagt, jetzt kommt es, und morgen machen wir das. Richtig Spaß. Also richtig.
Mal so andere Leute kennenlernen. Nicht Drogenhändler.
Nur mal neue Gesichter sehen.
Wusste doch keiner.
Und von daher muss man sagen, jetzt nach den ersten Monaten in diesem Bereich, es ist ruhig. Also was an der Strafrechtsfront ist es ruhig, muss man ganz deutlich sagen. Und von daher, ich habe ja gesagt, ich will einen optimistischen Ansatz bringen heute, muss man sagen, strafrechtlich können Sie sich, glaube ich, gerade ein bisschen entspannen. Aber auch nur strafrechtlich. So, wer weiß, eine Frage noch. Gut, aber in der Vorstellungswelt, die Basis ist für dieses Gesetz, dass Hacking wirklich unerlaubtes Eindringen im Computer. Also so ist das, ich sag mal, die Gedankenwelt, die Sie dahinter haben. Ob das jetzt früher anders gewesen ist, okay, aber ich sag mal, das ist so die Blickrichtung. Und wenn Sie schauen, die beiden 202a und 202b gibt es Abfangen und Ausspähen von Daten. Das sind so die Blickrichtungen, die an der Stelle der Gesetzgeber, auch der europäische Gesetzgeber gehabt hat. Ausspähen und Abfangen. So, nochmal, gerne. Das hört sich besser an, ja?
Ja, weil es ist so verrückt, aber es ist die Argumentation mit dieser objektivierten Zweckbestimmung. Ne? Also, wo wir gesagt haben, Google macht eigentlich Gutes. So, und jetzt muss man sagen, also, wenn sie es anders nennen, nur dann kommt keiner, ne? Bei Live-Hacking kommen alle, sagen, das will ich mal sehen. Ja, aber wenn Sie sich die Gesetzesmaterien anschauen, ist immer von Hacker-Tools die Rede. Nee, auch der Gesetzgeber hier. Erstens, das heißt, werden insbesondere die sogenannten Hacker-Tools. Das ist Gesetzesmaterien. Und das ist die Welt, aus der das kommt. Ich würde jetzt ganz gerne, also wir hatten jetzt gesagt, bis Viertel vor mache ich den Vortrag und dann noch eine Viertelstunde Frage. Ich würde das hier gerne jetzt ein bisschen erstmal um noch zu Ende machen, weil das richtige Stimme habe ich Ihnen ja auch gar nicht gesagt. Nochmal zurück, heißt Strafbarkeit an der Stelle wohl Moment nicht, aber Botschaft heißt, seien Sie vorsichtig, also wie gesagt, insbesondere mit dem Stichwort Lifehacking würde ich jetzt gerade nicht werben. Noch ein Blick, es hat ja, gibt ja auch eine Verfassungsbeschwerde, die in dem Zusammenhang läuft, die unter anderem auch folgende rechtliche Argumentation hat. Wir haben einen Artikel 123 Grundgesetz. Da heißt es, eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Schon aus der NS-Zeitung gesagt hat, wir wollen natürlich nicht Gesetze zukünftig haben, die im Grunde mit so einer Art Nach- oder Vorwirkung dafür sorgen, dass plötzlich jemand strafbar ist. Aus der Zeit völlig okay. Daraus wird aber abgeleitet, auch ein Bestimmtheitsgebot in der Form, dass gesagt wird, der Gesetzgeber muss gerade Strafvorschriften so beschreiben, dass jeder Normalbürger ohne juristische Hilfe entscheiden kann, handle ich strafbar oder nicht. So. Und da muss man sagen, das passt nicht so ganz. Also mit diesen beiden Stichworten objektivierte Zweckbestimmung und überschießender Intendenz, die Sie natürlich im Grunde jetzt relativ leicht erklären können, ist es ja so, dass Sie die vorher vielleicht nicht so spontan gewusst hätten. Und deswegen muss man sagen, an der Stelle, der Gesetzgeber hat es halt nicht so formuliert, dass man sofort weiß, bin ich nun strafbar oder bin ich nicht. Vielleicht nach Lesen der Gesetzesbegründung wird deutlich, was der Gesetzgeber wollte. Aber gut. Unsere Hoffnung bei dieser Verfassungsbeschwerde ist, dass wie etwas passiert, was hier passiert ist, nämlich im StVG, da geht es um dieses Thema Manipulation von Tachometern und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wir nehmen die Verfassungsbeschwerde nicht an, aber wir sagen schon mal, wie wir entscheiden würden. Total nett. Sie haben gesagt, es sind nur Programme erfasst, die nur ausschließlich deliktisch, also an der Stelle strafrechtlich benutzt werden können. Es reicht nicht aus, wenn das Computerprogramm hier in Bezug auf die Terrormanipulation lediglich zur Begehung der in Bezug genommenen Straftat geeignet ist oder im Einzelfall der Begehung solcher Straftaten dient. Stichwort Messer. Also die Tatsache, dass Sie damit jemanden umgebracht haben, führt nicht zum Verbot einer Messer. Das ist dieser Gedankengang und wir hoffen, dass das nochmal in Grün kommt. So, kritische Situation, habe ich gesagt, Live-Hacking-Demonstration, es gibt eine Zeitschrift Hacking 9, denn darum wird das Phänomen, die beschreiben in Menschensprache, an der Stelle, wie Hacking geht, das ist zulässig. Einfach von Dual-Use-Programmen und so weiter haben wir besprochen. Ja, kurz noch aufgezeigt, wie Unternehmen stellenweise mit dem Thema umgehen. Größere Unternehmen arbeiten mit dem Stichwort Gutachten. Sie lassen folgendes, man lässt sie von einem Strafrechtler ein Gutachten erstellen, das dann sagt, das ist alles nicht strafbar, das kann man auch, denke ich, anhand der Gesetzesbegründung auch ruhigen Gewissens sagen. Das Gutachten legt man in die Schublade, in dem Moment, wo die Staatsanwaltschaft kommt, wird die Schublade aufgezogen und man sagt, aber ich wusste es doch nicht besser. Und dann entfällt der Schuldvorwurf. Zweitens, Verfassungsbeschwerde läuft, dritte Version Kopf in den Sand, das ist eine sehr beliebte und Strafanzeige gegen sich selbst, bitte tun Sie es nicht. Weil, und zwar ganz platt, Sie wissen nicht, an was für einen Staatsanwalt Sie geraten. Also es kann ja sein, dass jemand sagt, mir ist langweilig. Und er sagt, ich wollte sowieso diese verschiedenen Innenständen mal in der Praxis ausprobieren. Auf das klatscht. Und dann haben Sie das Ding an der Backe. Und ich meine, es gibt einen Fall, ich glaube, der Herr Kuberts, der hat eine Strafanzeige gemacht, das ist gerade eingestellt worden. Aber es nützt Ihnen unter dem Gesichtspunkt, wir kriegen der Rechtssicherheit nicht wirklich was, weil dann haben Sie eine Entscheidung eines Staatsanwalts, der vielleicht eingestellt hat. Aber das ist nicht wirklich großartig zu verwenden. Und deswegen kann ich nur dringend davon abraten, solche Strafanzeigen zu machen. Sie müssen nicht Aufmerksamkeit an der Stelle auf sich ziehen, wo es nicht notwendig ist. So, jetzt haben wir aber drei Situationen, die ich gerne mit Ihnen in den letzten 8 Minuten noch besprechen möchte. Und zwar das Stichwort Auswirkungen auf Arbeitsverhältnisse, Wettbewerbskampf mit neuen Mitteln und Thema Risikomanagement. Fangen wir mit dem letzten an, das ist das Einfachste. Die spannende Frage, die im Moment am Anfang der Diskussion ist, müssen wir das Thema Risikomanagement neu justieren? Also wenn Sie sich vorstellen, beispielsweise IT-Sicherheit in Banken oder Krankenhäusern oder ähnliches, wo ja bisher relativ entspannt, auch mit solchen Hacker-Tools, wenn es sie denn gäbe, also solche Hacker-Tools an der Stelle genutzt wurden, um IT-Sicherheit zu prüfen. Penetrationstests, ähnliches. Die Frage ist, wenn wir bestimmte Dinge nicht mehr dürfen, strafrechtlich, müsste das nicht eigentlich dazu führen, dass wir das Thema Risikomanagement an manchen Stellen anders bewerten? Diskussion ist deutlich, sage ich ganz deutlich, am Anfang. Eigentlich will da keiner so richtig ran. Ich kann es ja nachvollziehen. Aber ich weiß nicht, ob es klug ist an der Stelle. Im halben Jahr, einem Jahr wissen wir mehr, ob alle das, wie mit dem einen oder anderen Gesetz auch, einfach totgeschwiegen haben. Also, ich lasse mal das Beispiel weg. So, zweiter Punkt, Wettbewerbskampf mit neuen Mitteln. Eine Konstellation beschreibt ein Geschäftsführer eines IT-Sicherheitsunternehmens, der im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens als Gutachter mit aufgetreten ist, als Sachverständiger. Und ich bin zwar Anwalt und wir haben natürlich mittlerweile einfach bewusst bedingt eine relativ schlechte Fantasie, was alles passieren kann, aber auf die Idee war ich gar nicht gekommen, aber er beschreibt folgende Situation. IT-Sicherheit ist von Vertrauen geprägt. Also insbesondere Firmen, die mit IT-Sicherheit arbeiten und IT-Sicherheit verkaufen, unter anderem solche Penetrationstests beispielsweise oder andere Dinge. Und er sagt, es könnte Folgendes passieren. Es geht um einen großen Auftrag zur Prüfung der IT-Sicherheit bei einem großen Unternehmen. Ein Mitbewerber weiß, dass Unternehmen X, der direkte Mitbewerber, an diesem Auftrag ziemlich dicht dran ist. Also der Arm zur Unterschrift oder den Vertrag ist schon in Bewegung gesetzt. Was ist denn nicht schöner, als an der Stelle auf Basis des letzten Lifehacking-Vortrages eine Strafanzeige zu stellen gegen dieses Unternehmen, den Mitbewerber, und zu sagen, Lifehacking-Vortrag, Strafbarkeit 202c, Hackerparagraf. Und dann, wie der Zufall das so will, diese Information, es läuft ein Ermittlungsverfahren, die Aussage ist an der Stelle richtig, wenn das dann angelaufen ist, sprich die Strafanzeige in den Briefkasten der Staatsanwalt oder Polizei ist, zu sagen, es läuft ein Ermittlungsverfahren und genau an der Stelle diese sehr kleine Information bei diesem Unternehmen, das gerade den Auftrag vergibt, zu platzieren. Und dann würde, da würde ich auch Wetten abschließen, immer Folgendes passieren, dass das Unternehmen, das als Auftragnehmer in Frage kam, aus dem Rennen ist sofort, weil kein Mensch, weder Vorstand noch Geschäftsführer, noch EDV-Leiter, noch IT-Administrator oder wer auch immer, es riskieren will, seinen eigenen Kopf dafür riskiert, wenn ein Unternehmen, was gerade als Auftragnehmer in Frage kommt, an der Stelle bereits ein Strafverfahren oder ein Ermittlungsverfahren an der Backe hat, wie man so schön sagt. So, das ist das Szenario. Ich habe als Disclaimer gehört, boah, ab einer gewissen Auftragssumme nicht so schrecklich abwegig. Und wir wissen aber, dass es die erste Konstellation in Deutschland tatsächlich genau so gegeben hat. Und zwar genau 4 Wochen nach dem nach der Veröffentlichung und Inkrafttreten des Gesetzes. Also, ich weiß nicht, ob das ein Schneeballeffekt wird und jetzt dauernd passiert. Es kann auch sein, dass das der einzige Fall bleibt und die nächsten 30 Jahre der einzige Fall. Ich will, und das ist also eigentlich Ziel des Vortrags heute, Ihnen nur zeigen, dass dieses Thema Hackerparagraf weniger eine strafrechtliche Dimension hat, sondern auch noch andere Perspektiven und dass Sie die einfach bitte mit im Blick behalten. Also die Frage für uns in der Zukunft, wird es diesen Art Wettbewerbskampf mit neuen Mitteln geben, also wenn es um große Aufträge ist, dass man auf diese Art und Weise Mitbewerber abschießt. Ich weiß es nicht. Es ist, wie gesagt, einfach passiert bisher in Deutschland. Wir hoffen, dass das das einzige Mal ist. Nur seien Sie an der Stelle vorbereitet. Und deswegen würde ich, wenn man in dem Bereich IT-Security unterwegs ist, das Stichwort Lifehacking gerade nicht benutzen. Weil Sie können danach noch nicht mal den Mitbewerber anschießen und sagen, du hast mich bewusst aus dem Markt gedrängt und geschädigt. Weil wenn Sie Lifehacking gesagt haben und er macht eine Strafanzeige, wird man ihm kaum vorwerfen können, dass er so schrecklich neben der Spur lag mit seiner Strafanzeige. Nach dem, was Sie vorhin gehört haben.
Wenn jemand sonst eine Strafanzeige macht und das Ding hat keine Hand und keinen Fuß, dann muss man sagen, ja okay, da gibt es eine Schadensersatzanspruch. Aber auch das muss man sagen, wenn Sie in dem Bereich unterwegs sind als Unternehmen, das nützt Ihnen auch nichts. Dann haben Sie in 3 Jahren Schadensersatzanspruch. Super. Sie haben nur die 3 Jahre dazwischen nicht überlebt. Okay. So, also da muss man halt gucken, ich möchte Sie da nur sensibel machen, dass das ein Risikopotenzial ist, wo wir alle nicht wissen, ich will keine Angst machen, aber ich will Ihnen nur zeigen, das ist denkbar. Und vielleicht passiert es, keine Ahnung. Zweiter Punkt, der vielleicht noch, oder dritter Punkt, Entschuldigung, noch 3 Minuten, also super. Dritter Punkt ist, wie ist es eigentlich in dem Bereich IT-Administratur, Mitarbeiter und IT-Abteilung? Es gibt eine Entscheidung, ich hoffe, dass ich die habe, genau, das Arbeitsgericht Hamm, 2004, noch völlig unbedeckt vom Thema Hackerparagraphen, sagt in einer Entscheidung, das Speichern von 17 Hacker-Dateien, Ziffer 2, unter denen sich eine Datei zum Entschlüsseln des BIOS-Passwortes befindet, stellt grundsätzlich einen Grund zur fristlosen Kündigung dar. Weiter führt es dann aus, 24 Jahre störungsfreie Arbeitsleistung reicht nicht, die fristlose Kündigung, der fristlosen Kündigung aus dem Weg zu gehen. Wenn wir uns das nochmal im Moment nochmal vorstellen, also das bloße, der bloße Besitz von Hacker-Dateien und eine Datei zum Entschlüsseln eines BIOS-Passwortes hat damals, 2004, schon gereicht für eine fristlose Kündigung. Und man muss sagen, die Arbeitsrichter sind an der Stelle wirklich sehr, sehr zurückhaltend mit fristlosen Kündigungen. Aber das Thema IT-Sicherheit wird bei den Arbeitsgerichten sehr ernst genommen. Und bei sich auch zu Recht. Aber dann zeigt das schon, was für eine Dramatik dahinter stecken kann, wenn nämlich Folgendes passiert. Ein Arbeitgeber möchte seinen IT-Administrator loswerden. Und er weiß, dass er irgendwo so eine CD rumliegen hat, mit den klassischen Hacker-Tools immer wieder, um mal zu gucken, ob das Netzwerk sicher ist. Und er findet diese CD, dann haben Sie als IT-Administrator danach ein echtes Problem. Weil, erstens, Strafverfahren, und zweitens, es reicht ja der begründete Verdacht an der Stelle, um eine fristlose Kündigung auszusprechen. Und ich möchte alle, die in dem Bereich tätig sind, in dem Bereich IT-Administrator, IT-Abteilung, bitten, das Thema sensibel anzugehen. Jetzt gibt es natürlich folgende Möglichkeiten, Bandbreite. Kopf in den Sand ist vielleicht das Ungeschickteste. Also da können Sie natürlich zu Ihrem Sozialleiter, Geschäftsführer hingehen und sagen, ich habe Hacker-Tools, finden Sie doch okay. Das ist, wenn Sie sich den Tag vorher mit dem gerade gezupft haben, relativ ungeschickt. Dritte Variante, und das wäre so mein Vorschlag in der Praxis an der Stelle, dass Sie das einfach thematisieren, dass es hier eine Strafbarkeit gibt und dass es intern, betriebsintern eine Regelung gibt, wo gesagt wird, wie gehen wir denn mit solchen IT-Sicherheitsprogrammen um? Dass die beispielsweise nicht auf dem Schreibtisch liegen sollten und dass die mit einer gewissen Vorsicht behandelt werden und dass klar ist, wer was wann wie hat. Das, denke ich, sollte man entsprechend dokumentieren und regeln. Und da wäre meine Bitte, wenn Sie IT-Administrator sind an der Stelle, machen Sie sich von diesen Regelungen eine Kopie und bewahren Sie die zu Hause auf. Weil wenn es richtig heiß wird, dann werden Sie an dem Moment, wo Sie die Kündigung bekommen, danach nicht wieder auf Ihren Arbeitsplatz kommen. Oder nur noch unter Aufsicht. Also wir kennen Situationen, wo IT-Administratoren entlassen worden sind. Da ist nichts mehr mit nochmal eben schnell ein paar E-Mails ausdrucken. Und wenn Sie dann nicht dafür gesorgt haben, dass Sie entsprechende Dokumentation auch zu Hause haben, haben Sie ein echtes Problem. Also auch da, ich will das nochmal ganz deutlich sagen, das ist jetzt kein Angstmachen. Wir kennen keinen Fall, wo das im Moment Thema ist. Sofort, wo das im Moment Thema ist. Ich möchte Sie nur sensibilisieren an der Stelle, dass Sie mit Hacker-Tools, Dual-Use-Programmen, also Programmen, die auch zu bösen Dingen genutzt werden können, nicht unsensibel umgehen. Und ich glaube, wenn Sie das in der Praxis tun, dann sind Sie ein Riesenschritt weiter. Und jetzt brauche ich noch genau 1 Minute. Würde ich gerne, und dann würde ich Ihre Fragen beantworten. Ein Punkt, ich muss mal wieder von der Folie abweichen, sonst kriege ich das in 1 Minute nicht hin. Sollten Sie noch mitnehmen, und zwar ist das die Ziffer 1 mit den Passwörtern. Es wurde im Gesetzgebungsverfahren diskutiert folgende Situation. Der Geschäftsführer oder ein leitender Mitarbeiter ruft aus dem Urlaub seine Sekretärin an und sagt, können Sie mir mal die und die E-Mail schicken. Computer ist gesperrt. Er gibt ihr sein Passwort und sein Kennwort. Ist das strafbar? Einige haben gesagt, ja. Wer eine Straftat vorbereitet ist, wir haben gesagt, in der überschießenden Innentendenz, die Vorstellung, dass man damit was Böses machen kann, reicht. indem er Passwörter, die den Zugang zu Daten ermöglichen, ja, muss man schon sagen, herstellt, sich oder einem anderen verschafft, dann sind sie zwar beide strafbar. Die Sekretärin sich verschaffen und der Abteilungsleiter mit einem anderen verschafft. Zwei Fliegen mit einer Klappe, ist doch perfekt. Botschaft an der Stelle, wenn Sie intern in Unternehmen oder Verwaltung Mühe haben, Passwortsicherheit zu erzeugen, also der Klötzchen, der gelbe Klebezettel auf dem Bildschirm, könnte das eine Möglichkeit sein, mit dem Veto der Strafbarkeit, hallo, strafbar, das Thema zu fördern. Das ist vielleicht nochmal so das Sahnebonbon an der Stelle. So, wo ihr noch denkt? Das haben Sie alles gehört?
Moment, ich wollte mal kurz was dazu sagen. Wenn Sie Fragen haben, dann ja, bitte nach dem Member so, weil es wird ja auch aufgezeichnet und es ist immer ein Problem, dass auf der Aufzeichnung die Frage nicht drauf ist. Und dann sozusagen ihm die Möglichkeit geben, dass er die Frage wiederholen kann. Und ja.
Ich habe vorhin vergessen, jetzt habe ich gesagt. So, ich fange mal rechts oben an, Sie haben schon gesagt. Also die Frage war, ob das ist mit dem gesamten Bereich Forschung, ja. Wenn wir den Wortlaut des Gesetzes ernst nehmen, Klammer auf würden, Klammer zu, wäre es strafbar. Also, weil es genügt der Besitz. So, und wenn Sie beispielsweise eine Beschreibung eines Virenprogramms haben, das wir brauchen, um ein Antivirenprogramm zu erstellen, dann muss man sagen, ist das genau die Strafbarkeit. Und da wird dann gesagt, es fehlt einem der Vorsatz, wenn man jetzt Böses machen will. Ja, aber es reicht ja, und das ist das Gemeine, es reicht ja dieser bedingte Vorsatz, die Vorstellung, dass was Böses passieren könnte. Die Österreicher haben es an der Stelle besser gemacht. Die haben sich gesagt, es muss die Absicht da sein, das für zum Ausspähen der Daten und Abfangen der Daten zu nutzen. Dann haben wir kein Problem. Aber diese überschiedene Intendenz in Form von bedingten Vorsatz ist echt ein echtes Thema. Und Antwort heißt, wenn wir es ernst nehmen, wenn irgendjemand diese Strafvorschrift ernst nimmt, sind sie auch im Bereich der Forschung dabei, strafrechtlich. Als Ersttäter wahrscheinlich nur eine Geldstrafe. Ja, aber das ist vielleicht, so, das ist auch eines der Hauptkritikpunkte natürlich an dieser Vorschrift, dass im Grunde keine Möglichkeit geschaffen wurde, in einem geschützten Umfeld so diesen Bereich der IT-Sicherheit zu behandeln. Aus meiner Sicht im Moment, was ich so in der Praxis wahrnehme, das erledigt sich einfach durch Nichtbeachtung. Also es machen alle und keiner guckt hin. Das Phänomen haben wir in anderen Bereichen auch manchmal. So, jetzt hatten Sie, glaube ich, schon gesagt. Ja, weil Sie ansonsten, also die Frage, Entschuldigung, ich muss Sie mal wiederholen, pardon. Die Frage war, warum sein Arbeitgeber an der Stelle, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig wiedergebe, an der Stelle seinen Mitarbeiter freistellt von der Strafbarkeit, warum man das tun sollte. Genau, also die Frage, genau, der Hinweis, dass der Arbeitgeber damit zugibt, dass entsprechende böse Programme genutzt werden. Also erstens würde er natürlich immer sagen, es werden natürlich keine bösen Programme genutzt, sondern diese sogenannten Dual-Use-Programme, mit denen man beides kann. Das ist ja also erstmal Common Sense an der Stelle. Sie benutzen niemals Hacker-Tools, das ist vielleicht noch die wichtigste Botschaft. Zukünftig haben Sie nur noch sogenannte Dual-Use-Programme, ist klar. So, erster Punkt. Zweiter Punkt ist Pest oder Cholera. Ne? Also die Wahl, Sie haben die Wahl zwischen strafrechtlich nicht relevantem Handeln und mangelnder IT-Sicherheit oder IT-Sicherheit und strafrechtlich relevantes Handeln. Das können Sie aussuchen. Und das ist so genau der Punkt, wo die Arbeitgeber auch stehen und sagen, nee, dann nehme ich doch lieber die vielleicht im Moment gar nicht vorhandene strafrechtliche Relevanz, weil keiner hinguckt, und habe dann lieber ein sicheres IT-System. Klar. In der Situation, wie wir gerade hatten mit den 18 Hacker-Tools, den ein Mitarbeiter hatte, kann das natürlich ein Problem sein, dass das eine Art Freifahrtschein ist. Und deswegen, klar, ein Arbeitgeber muss im Grunde dann genau, also wenn Sie es richtig machen wollen, müssten Sie intern einen Prozess beschreiben, wie sichergestellt wird, dass nur das gemacht wird, was Sie wollen. Und Sie ahnen, dass da plötzlich so eine Verwaltungswelle kommt. Und Dokumentationswelle. Ist so, ja. Aber das ist jetzt eine Frage, wie viel Angst ist wo da? Und das muss man einfach gucken. Also ich kenne viele Unternehmen, die sagen, hat doch bisher super geklappt und machen nichts. Und es gibt einige, die fangen an, so ein bisschen was zu machen. Und das ist immer wieder auch eine Frage der Firmenphilosophie. Also es gibt eben eine, die sagen, sie machen sehr gründlich. Und je größer das Unternehmen, sprich, je mehr Absicherungsbedürfnis auf allen Ebenen, je mehr Papier entsteht. So jedenfalls die grobe Linie. Ich mache nochmal hier wieder. Tendenziell eher ein Computerprogramm. Also die Mühe, die wir haben, ist ja, es entscheiden Juristen über die Frage, ob es ein Computerprogramm ist, die so eine Detailkenntnis gar nicht haben. Also wir erleben das in der Praxis immer wieder, dass für auch Richter an der Stelle dieses ganze Thema sehr, sehr wenig fassbar ist. Also wir hatten vor kurzem eine Entscheidung, Landgericht Hannover, die Vorsitzende der Richterin heißt auch Frau König-Dingeldey. Gut, ich meine, das muss man nicht, aber die hat uns in meine Mutter reingeschrieben, sie wüssten gar nicht, warum wir das Handbuch haben wollten, wir hätten doch den Quellcode, das wäre doch mehr. Und auf der Ebene läuft das stellenweise. Also einfach das Verständnis fehlt und von daher gehen Sie mal eher davon aus, dass es ein Computerprogramm ist. Also alles, was irgendwie, ich sag mal, eine Funktionalität hinten dran hängen hat, irgendwas bewegt in Anführungszeichen, ist im Zweifel ein Computerprogramm. Und nur dieses wirklich Aufschreiben in Schrift ist eigentlich, kannst du mal sagen, nee, das gerade nicht. So, ich würde gerne mal den Link führen, ein bisschen, fangen wir hier an. Genau. Alle Schwarzanwälte mit raus. Achso. Ja, ja. Gleiches. Ja, ich darf nochmal zurück, ne? Ja, ich bin schon genau, ich weiß mal. Also die Frage, was ist mit vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Hacking-Tools oder von Kunden zur Verfügung gestellten Hacking-Tools? Und da muss man sagen, wenn man das immer unter der Voraussetzung, wir nehmen das wirklich ernst, was da steht, es ist kurios, wenn wir das bei Strafausschüssen sagen, aber es ist so. Computerprogramme herstellt nicht, verschafft, und jetzt kommt's, oder sonst zugänglich macht. Also das ist ja schon mal sich verschaffen. Also Sie müssten eigentlich in der Situation, Arbeitgeber kommt und sagt, ich habe hier von irgendeiner Firma im Rahmen der CeBIT hier so ein IT-Sicherheitstestprogramm. Steht drauf, die 37 besten Hacker-Tools bekommen. Und da müssten Sie als IT-Administrator erschreckt die Arme hochhalten und sagen, nee, kann ich nicht. Oder müssen wir regeln. Aber es könnte eben auch ein guter Ansatz sein, an der Stelle ist, zu regeln. Also zu besprechen, ich meine, mit der nötigen Vorsicht, ohne dass danach alle Angst haben, dass sie ins Gefängnis gehen, sondern einfach nur beschreiben, für was besteht Einwilligung, wer sorgt für was. Und es sind ja keine Hacker-Tools, die Sie benutzen, sondern Dual-Use-Programme. So. So, jetzt ist es so. Wir sind alle entspannt, nee, nicht. Nein, aber Spaß beiseite. Also an der Stelle. Wir haben dieses Kuriosum, dass bei diesen abstrakten Gefährdungsdelikten, also jetzt lösen wir uns mal im Moment von diesem Thema Hacker-Paragraphen und denken nochmal an das Stichwort Geldfälschung, dass bei diesen abstrakten Gefährdungsdelikten bisher es so war, dass gesagt wird, das können wir auch nicht durch eine Einwilligung aushebeln. Wäre ja auch noch schöner. Ich finde das toll, dass du so eine Druckerplatte hast. Geht nicht. Also, abstraktes Gefährdungsdelikt heißt, die Handlung ist an sich so gefährlich, dass wir sagen, es ist strafwürdig. Ausweisfälschung, Geldfälschung unproblematisch. Wenn wir das übertragen, kommen wir mit der Einwilligung nicht raus. Weil wir einfach sagen, es nützt Ihnen nicht, wenn Ihr Kunde Ihnen schreibt, ich bin damit einverstanden, dass Sie mein System hacken. Müsste man ja irgendwann mal netter formulieren, aber so wäre ja die Botschaft an der Stelle. Und dann muss man sagen, wenn es denn ein abstraktes Gefährdungsdelikt ist, geht es nicht so. Da würde ich, man muss es irgendwo wahrscheinlich über eine andere Schiene lösen und das sagen. Ich sehe, der Vortrag hat gewirkt. Also ganz klar, Sie müssen einfach das wirklich vermeiden, es so zu benennen, wie Sie es jetzt gerade sehr plakativ beschrieben haben. Und der zweite Punkt, man wird es wahrscheinlich über das Thema versuchen, über das Thema Vorsatz zu lösen. Weil Sie eigentlich ja nicht ein Abfangen und Ausspähen von Daten wollen. Wobei man natürlich sagen muss, wenn Sie bewusst auf die Daten zugreifen, naja, das müssen wir lieber nicht vertiefen. Also wir versuchen das auf so einer Ebene. Klar, Sie, also das ist wirklich bei diesem Konstrukt abstraktes Gefährdungsdelikt, Einwilligung, das passt eigentlich nicht zueinander. Das geht nicht. Aber, und deswegen wäre es völlig entspannt, und das, im Nachhinein muss ich was sagen, es ist wirklich ärgerlich, die Österreicher haben parallel zur gleichen Zeit auch eine ähnliche Vorschrift gemacht. Und die haben einfach diesen Begriff Absicht reingesetzt. Und dann ist man raus. Dann, wir haben die Probleme nicht, wenn man sagt, die Absicht ist notwendig. Weil sie haben gar keine böse Absicht an der Stelle. Dann brauchen wir nicht über Einwilligung diskutieren oder ähnliches. In dem Moment wollen sie eine Hilfestellung geben dem Kunden. Und dann ist das mit der Absicht überhaupt kein Thema. So, aber so hat es der deutsche Gesetzgeber nicht formuliert. Und man muss einfach sagen, das ist echt beratungsresistent. Also, ja, es ist in dem Rechtsausschuss ist die österreichische Regelung denen unter die Nase gehalten worden. Man sagt, ja, gut, so kann man es machen. Ihr müsst nicht viel ändern. Die mussten ja nicht die ganze Vorschrift ändern. Die mussten Worte einfügen. Eine echte Hürde. Also der Hintergrundanmerkung war, die Forschung ist frei und verweist auf die Grundgesetzvorschrift. Ja, die Frage ist aber ja, an der Stelle darf die Forschung alles. Und spätestens seit dem Thema Genmanipulation sind wir da natürlich schon auf dem Trip und sagen, das alles darf die auch nicht. So, also, da gibt es ein spannendes Feld. Also Anmerkung an der Stelle eben, dass eine gute Absicht dahinter steht und das Ziel ist, IT-Sicherheit zu erhöhen. Nur, ich bin ja bei Ihnen inhaltlich. Also wie gesagt, wir haben da keinen Dissens an der Stelle. Nur der Punkt ist, so steht es nicht drin. Also es reicht nochmal, wer eine Straftat vorbereitet, es reicht die Vorstellung, dass man das damit machen kann. Und das, die haben Sie ja. Also Sie wissen ja, dass das ein Virus ist, mit dem man Böses machen kann. Nur nochmal, ich will es nochmal ganz deutlich sagen, das Thema Strafbarkeit, also wenn wir schauen, wo sind Ihre Risikofelder im Moment in dem Bereich, muss man sagen, das Thema Strafbarkeit ist mangels Verfolgung aus meiner Sicht im Moment kein Risiko. Oder was ist kein Risiko, ist voll, aber ein geringeres Risiko. Im Moment sehe ich die Risiken mehr in den anderen Feldern. Aber jetzt auf den Gesamtkontext bezogen, wo man sagen muss, wie viel kocht denn in der Praxis hoch, muss man sagen, es ist relativ ruhig zu dem Thema. Wir merken zwar auch in den Vorträgen zu solchen Themen immer, dass das Bedürfnis von Informationen relativ hoch ist, aber an der Strafverfolgungsfront und auch in den anderen Bereichen ist es eigentlich ruhig. Also in der Praxis und im Thema IT-Sicherheit spielt es im Moment nicht so eine große Rolle. Es gibt noch ich will noch einen draufsetzen an der Stelle. Es gibt ein Kuriosum. Der Rechtsausschuss hat gesagt, in seiner Gesetzesbegründung, ja, wenn es so ist, dass auf Basis dieses Gesetzes massenhaft IT-Sicherheitsfirmen strafrechtlich verfolgt werden, dann müssen wir das Gesetz ändern. Und spätestens, Und spätestens an der Stelle muss man sagen, was ist denn von einem Gesetzgeber zu halten, der an der Stelle sagt, ich sehe das Risiko,
na, ich mache einfach mal nichts, aber wenn es gefährlich wird, mache ich was.
Und es gibt ja böse Zungen, die sagen, vor dem Hintergrund, vor dem Stichwort Online-Durchsuchung, aber das ist jetzt, eigentlich gibt es einfach ein Gerücht weiter, genauso, es steht keine Andeutung in den Gesetzesmaterien, aber es gibt dieses böse Gerücht, die sagen, dieses Thema Hacker-Paragraph ist unter anderem deswegen reingekommen, damit man den Bundestrojaner nicht findet. Ja?
Ja, jetzt habe ich ein bisschen um die Ecke gedacht, aber das ist absolut falsch.
Also, dass Programme nicht vertrieben werden können, die den Bundestrojaner finden.
Ne?
Ja, das war jetzt mal die Diskussion mal völlig aus dem Kopf. So, jetzt bitte Sie. Entschuldigung, erstens habe ich jetzt nicht verstanden. Es ist ein sogenanntes Offizialdelikt, kein Antragsdelikt. Das heißt, es genügt, dass die Staatsanwaltschaft das sieht. Also machen Sie es bitte im Dunkeln.
Sorry, einmal ganz, ich mache immer so rum.
Ja, ja, das ist die Konsequenz. Also, an der Stelle, also an der Stelle merken Sie, dass diese Diskussion ein Kuriosum wird. Und wie gesagt, auch da hängt es wieder an der Frage, warum hat der Gesetzgeber nicht gesagt, es ist Absicht erforderlich? Ich hätte keine Chance, Ihnen eine Stunde lang einen Vortrag zu halten. Gut, es wäre vielleicht auch schade, aber wenn das einfach drin wäre. So, einmal ganz hinten. Also, ich sag.
Nein.
Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen abwehre. Also, Sie stehen nicht mit einem Fuß im Gefängnis. Also, in der Praxis ist es so. Deswegen war diese spaßige Anmerkung mit dem RC da wirklich auch, hat auch einen ernsthaften Hintergrund. Also, es wird wirklich maximal eine Geldstrafe. Aber der Punkt ist der: Wir haben ja in vielleicht 95% der Fälle oder 90% der Fälle Programme, die nicht ausschließlich böse sind. So, und in dem Moment, wo Sie ein Programm auch zum Testen der IT-Sicherheit einsetzen können, ist es ja schon so ein Dual-Use-Programm. Und da muss man sagen, die tatsächlich, das ist auch eines der Kritikpunkte, wo man sagt, das ist einfach, da hat einer laut gebrüllt, aber im Grunde nützt uns das nichts. Weil wir haben nicht so Programme, die so ausschließlich schlimm sind. Also die gibt es auch, klar, Viren beispielsweise, aber da sind wir uns auch alle einig, dass das Verbreiten eines Virenprogramms, eines Schadprogramms, das wollen wir alle nicht. Also da haben wir auch schnell einen Konsens. Wir haben die Baustelle, wie gehen wir damit um, um ein Antivirenprogramm an der Stelle zu erstellen. Aber an sich die Tatsache, dass das Programm sich nicht verbreitet werden soll, ich glaube, das ist Konsens. Also von daher, in der Praxis, bei den meisten Programmen, die im Bereich IT-Security eingesetzt werden, haben wir dieses Thema Dual-Use-Programm und dann kommen wir auch gut aus der Strafbarkeit raus. Also das heißt, die Frage ist wirklich praxisrelevant. Nur unsere Sorge ist eben, war immer, das hatte ich vorhin versucht, dass einfach sie reinschlittern, ne? Also Staatsanwalt liest nicht so genau, Richter liest nicht so genau und dann haben sie plötzlich ein Strafverfahren an der Stelle, wo sie es gar nicht wollten. Plus Folgewirkung. Ja. Also der Hinweis und der Ansatzpunkt war, dass bei diesem Ausspähen und Abfangen von Daten ja steht, dass man es unbefugt tut. Das ist eine der juristischen Konstruktionen, die versucht werden, dass gesagt wird, wir haben zwar keine Chance, bei diesem abstrakten Gefährdungsdelikt eine Einwilligung zu konstruieren, aber wir konstruieren das über den Fall Abfangen und Ausspähen von Daten. Da ist es befugt, dann schlägt es durch hier auf den Hackerparagrafen. Nur ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen um die Ecke gedacht. Und da ist, und da weiß man im Moment jetzt nicht, ob diese rechtliche Konstruktion hält. Das ist eine Möglichkeit, um rauszukommen und auch Ihren Fall mit dem Kunden in den Griff zu bekommen, mit der Einwilligung, weil man dann sagt, wir kriegen es durch die Hintertür. Aber es unschön. Also es ist einfach ärgerlich, dass wir überhaupt so eine Situation haben. Und eine Möglichkeit versuchen rauszukommen, ja. Das ist die zweite Konsequenz, genau. Die zweite Konsequenz wäre, dass sie im Grunde alles aushebeln über eine Einwilligung. Und auch eine, wie auch immer geartet, konstruierte Einwilligung. Er hat sich ja nicht gewehrt.
Er hat sich nicht treffen gelassen.
Ich würde das kurz unterbrechen. Weitere Fragen kann man sicherlich in kleineren Kreisen dann auch noch abhandeln. Ja, auch von mir vielen Dank. Es war nicht nur sehr informativ, sondern auch sehr unterhaltsam. Und ja, vielen Dank dafür. Und kommt alle gut nach Hause.